Guten Tag, liebe Hörer, hier ist der Kontrafunk, die Stimme der Vernunft mit Burkhard Müller-Ulrich. Und zum Auftakt dieser Ausgabe am Muttertag möchte ich etwas tun, was ich eigentlich nie tun würde. Aber jetzt machen wir mal eine Ausnahme. Ich grüße meine 101-jährige Mutter, die Corona prima überstanden hat und auch sonst noch bei guter Gesundheit ist. Und auch dies noch vorweg, mein Dank für die Finanzierung dieser Ausgabe geht an Andreas Kollmann aus Heidelberg. Er will mit seinem Beitrag Meinungsvielfalt und die freie Meinungsäußerung fördern. Und wenn Sie, liebe Hörer, das auch wollen, dann schreiben Sie bitte an info@kontrafunk.radio. Hier an dieser Stelle des Podcasts können Sie eine Werbeansage buchen, auch und gerade, wenn Sie eine Firma haben und diese bekannt machen wollen. Sie helfen dadurch uns und Sie bekommen wirklich Aufmerksamkeit. Ich weiß das aus vielen Rückmeldungen, dass unsere Werbung hier sehr viel gehört und bemerkt wird und einen beachtlichen Effekt hat. Heute ist Sonntag, der 8. Mai 2022. Der 8. Mai ist ein historisches Datum, der Tag der Kapitulation von Nazi-Deutschland, der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg endete. In Frankreich gibt es in ganz vielen Städten eine Straße des 8. Mai. In Russland ist es der 9. Mai, der entsprechend feierlich begangen wird. Und ganz gewiss, so haben es unsere Super-Experten in den Groß- und Altmedien überall verkündet, ganz gewiss werde Putin die Ukraine bis zum 9. Mai zerbomben und zermalmen, denn er müsse an diesem Tag als Sieger dastehen, anders ginge es nicht. Nun, wir werden sehen, ob diese Prognose in wenigen Stunden Wirklichkeit wird, und bis dahin dürfen wir noch zweifeln. Und mit wir meine ich meine heutigen Gäste, die Publizisten Miloš Matušek, Henning Rosenbusch und Walter van Rossum. Herzlich willkommen in die Runde. Mir hat ein Artikel des Redaktionsnetzwerks Deutschland, RND, gefallen. RND, muss man wissen, ist der Nachrichtensumpf der Verlagsgesellschaft Matzak mit ihren 15 regionalen Tageszeitungen, von der Hannoverschen Allgemeinen über die Dresdner Neuesten Nachrichten bis zur Ostsee-Zeitung. Und die größte Kommanditistin von Matzak ist die Medienholding der SPD. Das zum Hintergrund, und jetzt der Artikel. Verschwörungsmythen zum Krieg gegen Ukraine, Ungeimpfte und AfD-Wähler besonders anfällig. Walter, bist du als Ungeimpfter anfällig für Verschwörungsmythen zum Thema Ukraine-Krieg?
Mein Lieber, ich bin Genesener. Das ist schon mal eine ganz andere Situation. Und ich kann es nicht mehr hören mit der Verschwörungstheorie. Ich finde es derartig dumm, dieses erschlagene Wort, wenn irgendjemand nicht weiter weiß. Und es ist ganz klar, man tut so, als wüsste, es gäbe es eine Textsorte namens Verschwörungstheorie und die würde man sofort erkennen. Und dann weiß man, dass es sich um Mumpitz handelt. Das ist großer Blödsinn. Aber ich meine, da wir ja alle beim Googlen, werden wir ja alle der AfD zugeordnet. Insofern trifft bei mir zu, ungeimpft, Corona-Leugner und Impfgegner und Putin-Versteher. Also das ist das ganz dicke Paket.
Ja, also check, check, check kann man immer nur abhaken. Und schon bei Eingabe des Vornamens Walter kommt, glaube ich, inzwischen AfD bei Google, ja?
Das ist wirklich Wahnsinn. Und es ist bei allen, ich nehme an, den Kollegen hier, die heute dabei sind, genau dasselbe. Wenn man dann diese Empfehlung AfD anklickt, dann kommt nichts. Da gäbe es auch nichts. Aber dieses Zuordnen, also die Logarithmen arbeiten so, dass wenn man sich auf dem Gebiet der Skepsis, also gegenüber bestimmten Maßnahmen betätigt hat oder geäußert hat, dass man dann in die AfD-Richtung gerückt wird.
Du hast Logarithmen gesagt, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, es ist wirklich die Logorö der Algorithmen, das sind die Logarithmen, ja. Miloš.
Aber das ist doch der moderne Pranger, oder nicht? Die Autovervollständigung von Google ist im Grunde der moderne Pranger. Wenn ich was wissen will über jemanden, dann erscheinen da die 5, 6, 7 Begriffe, die jeden, der neu auf einen zukommt, erst einmal vorprägen. Na? Das ist doch eigentlich ideal. Ich finde das fantastisch. Ein neuer Mensch tritt in dein Leben. Ah, du siehst deine 10 Etiketten. Toll.
Ja, aber man müsste es nochmal erklären, wenn ich was mit der AfD zu tun hätte, sei es, dass ich mich extensiv gegen die Partei geäußert hätte, sei es, dass ich hier angehören würde, sonst was. Es gibt nichts. Ich habe mich weniger wahrscheinlich als normale Menschen zur AfD öffentlich geäußert und trotzdem steht es da. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen was anderes. Also das ist schon nicht einfach gezählte Meldungen. Also Van Rossum hat so und so oft was zur AfD geschrieben oder sich geäußert, sonst was. Das gibt's ja alles nicht. Und da wird's ein bisschen heikel.
Ja, also so ganz automatisch können die Algorithmen das eben auch nicht gemacht haben. Da ist schon irgendwie etwas dahinter, wenn nichts da ist, wonach gesucht wird, nicht? Also,
ja, das ist ja.
Also, ich komme noch mal ganz kurz zu diesem Artikel zurück hier. Da steht nämlich zum Beispiel, weil Walter gerade die Verschwörungsmythen oder auch Verschwörungserzählungen, wie es ja jetzt heißt, Verschwörungserzählungen so aufgespießt hat, ein kleines Zitat. Dass Putin vom Westen zu einem Sündenbock gemacht werde, um von den wahren Problemen abzulenken, glaubten gut 15% der Befragten voll und ganz und etwa weitere 16% teilweise. Knapp 7% stimmten der unbelegten Verschwörungserzählung, die Ukraine betreibe zusammen mit den USA geheime Labore zur Herstellung von Biowaffen, vollständig zu und doppelt so viele teilweise. Also unbelegte Verschwörungserzählungen über Labore in der Ukraine, an denen die USA beteiligt sind. Ich weiß nicht, Henning, ich habe irgendwas gehört, dass sogar die New York Times inzwischen zugeben musste, dass da irgendwelche Sachen auf Hunter Bidens Laptop sind, oder?
Ja, und natürlich, das ist die ähnliche Geschichte wie letztes Jahr, als man noch mit der Lab-Leak-Theorie gesperrt wurde auf Facebook. Ist es jetzt wieder so ähnlich? Die Wahrheiten ändern sich. Dann kam der Auftritt von Frau Nuland 2 Tage später. Davor gab es noch irgendeinen Faktencheck, dass das alles herbeigezogen wäre und nicht richtig. Und dann gab es den Faktencheck. Und am Ende jetzt ist da wohl doch einiges dran, muss man sagen. Also jetzt, ob man es jetzt als Biowaffenlabore bezeichnen kann, lassen wir mal dahingestellt. Aber Biolabore gibt's und es gibt einige. Und das jetzt wieder als Verschwörungstheorie zu brandmarken, ja, da scheint man wohl was mit erreichen zu wollen. Aber mit Fakten hat es nichts zu tun.
Wobei es tatsächlich in diesem Bereich der Biolabore, Biolabore/Waffenlabore, vielleicht mehr als bei jeder anderen Waffengattung eine Grauzone gibt, weil die Forschungen zunächst mal natürlich auch im Sinne von Abwehr gedeutet werden können. Also man muss natürlich die Viren und so weiter, diese Kampfstoffe erzeugen und hegen und pflegen und erforschen, damit man sie gegebenenfalls abwehren kann. Aber tatsächlich, es ist dieselbe Forschung, die auch für Angriffswaffen dienen kann.
Ja, natürlich. Es lässt sich ganz schwer trennen, geben die auch offen zu. Und dass es halt also wirklich ein nahtloser Übergang sozusagen ist vom einen ins andere. Und ja, also ich denke, da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Da ist genug bekannt geworden, dass man hier eigentlich Untersuchungen anstellen müsste, was sie denn da wirklich gemacht haben. Und es gibt ja jetzt nicht nur die in der Ukraine, es gibt ja auch anderswo Labore. Und es hat ja sogar China, soweit ich weiß, 2021 da Anfragen an die US-Regierung gestellt über die UN, was es denn mit diesen Laboren auf sich hat und das jetzt als Verschwörungstheorie abzutun. Und genauso hanebüchen ist es auch, wie dieser Artikel geschrieben ist. Ich hätte jetzt zum Beispiel auf die Frage nach Biowaffenlaboren hätte ich geantwortet, ja, stimmt teilweise oder stimme ich teilweise zu und es hätte schon gereicht und ich bin der Verschwörungstheoretiker, AfD-Wähler und was auch immer einen dann noch für Etiketten rangehängt werden. Ja, unterste Schublade aus dem Buch der schwarzen Psychologie, der Propaganda, wie man dann eben gewisse Positionen möglichst unmöglich macht.
Wir wissen ja, Verschwörungstheorien von heute sind ja die Nachrichten von morgen. Und dieses Phänomen, Milosch, das hast du auch schon erlebt. Und jetzt komme ich mal zu einem der Hauptthemen und sage, du hast einen Film gedreht. Ein Film über diesen ganzen pandemischen Irrsinn mit dem schönen Titel Pandemmed, also zur Pandemie verdammt oder so ist es gemeint. Erzähl doch mal, wie ist es zustande gekommen? Wie kam die Idee? Wie lang ist der Film? Wann kann man ihn sehen? Ist er schon raus? Und so weiter.
Ja, sehr gerne. Also eigentlich habe nicht ich den Film gemacht, sondern Marijn Puls, ein holländischer Filmemacher, der schon über 50 Filme gedreht hat, Dokumentarfilme. und auch mehrfach ausgezeichnet wurde, hat zuletzt zum Thema Cancel Culture was gemacht, auch Jordan Peterson interviewt dafür, Paradogma, ganz unterschiedliche Dokus gemacht. Also kam eigentlich von außerhalb dieser ganzen Corona-Schiene, kann man sagen, war jetzt nicht im Thema mega drin, beobachtete einfach die letzten 2 Jahre, so wie viele andere auch, dass da bestimmte Dinge laufen. Und das war mir auch wichtig, die ganze Situation mal zusammenzufassen, einfach den Stoff zu liefern, den man irgendwie grob voraussetzen kann an Kenntnis, weil ich das Gefühl hatte in den letzten 2 Jahren, wir bekommen immer nur so Versatzstücke an Informationen, aber auch im, sagen wir mal, freien Medienspektrum, ja, ist es sehr versatzhaft und stückbruchhaft und mir fehlt einfach so ein ganzheitliches Produkt, mal so eine größere Reportage, die auch mal die Hintergründe beleuchtet, ein bisschen China, ein bisschen diese neuen Identitätslösungen, Überwachung. Es ist ein Film, der nicht nur über Corona gehen sollte. Und es war fantastisch, dass Marine Puls da Feuer gefangen hat. Wir haben das quasi aus eigenen Mitteln erstmal vorfinanziert und haben einfach gesagt von Anfang an, wir stellen uns mal vor, das wäre der letzte freie Film, den man noch über diese Zeit machen kann. Dann müssen wir eigentlich mit dieser Motivation bis ganz nach unten tauchen und die ganz, ganz schweren Fragen stellen, vielleicht auf eine nette, charmante Art rübergebracht, aber wir müssen jetzt mal diese Sprechunfähigkeit überwinden. Sonst klappt's mit dem gesellschaftlichen Zusammenhang in den nächsten Jahren nicht. Dann lassen wir uns spalten in die nächste und wieder nächste und wieder nächste Teilgesellschaft.
Also das ist eine Abfolge von Interviews, stelle ich mir vor, ich habe den Film noch nicht gesehen, mit Protagonisten des Widerstands, aber vielleicht auch mit anderen oder habt ihr dann Archivmaterial? Kommt Herr Drosten vor?
Es kommen viele Leute vor, zum Beispiel auch Herr Schwab oder Nuval Yoar Harari. Ist ja auch sehr interessant, diese, sagen wir mal, Medienintellektuellen, wie die sich so präsentieren und was die so erzählen. Und wenn der so erzählt, dass der Mensch eigentlich ein hackable animal ist und ja, dieses Menschenbild, was da transportiert wird, das passt sehr gut in diese neue Zeit, in die wir, glaube ich, langsam reinrutschen, eben durch Corona. Und also wir bringen Archivmaterial und es sind sehr viele Interviews mit Menschen aus unterschiedlichen Spektren. Wir haben Politikwissenschaftler wie Ulrike Gero, Medienwissenschaftler wie Herrn Mayen. Wir haben eine tolle Künstlerin, Mary Bauermeister, Mitbegründerin der Fluxusbewegung in Köln, also Bundesverdienstkreuz erster Klasse, die sich auch sehr kritisch äußert. Schauspieler wie Miriam Stein, Regisseure Dietrich Brüggemann, natürlich auch Figuren wie Bhakti und Dolores Cahill. Also wir wollen auch verstehen, was ist denn eigentlich die Kritik von diesen Personen, die ja sofort zensiert werden heutzutage, zu Corona. Und wenn die irgendwie falsch liegen, denken wir einfach, müssen wir die widerlegen, aber öffentlich. Wir wollen einfach eine Diskussion anstoßen und eine Aufarbeitung anstoßen. Denn die Zeit, die jetzt kommt, ist vielleicht eine der letzten, wo wir jetzt noch wirklich eine Welle der Aufklärung herbeiführen können. Jetzt kommt der Sommer, jetzt sind die Coronaviren weg, jetzt ist ein anderes Thema wie Putin und Ukraine dran und da können wir jetzt einfach mal vielleicht dafür sorgen, dass dieses Thema nicht im Oktober oder September wieder mit der gleichen Intensität, mit der gleichen Leier von vorne losgeht.
Also wir brauchen gar nicht auf den Oktober warten, denn ich schaue nach China und ich sehe, da ist Shanghai jetzt seit, ich glaube, 6 Wochen im Lockdown völlig abgeriegelt. Ich sehe, dass die vollkommen durchdrehen. Ich sehe Meldungen, dass in Südafrika jetzt irgendwie die neueste Omikron-Variante B irgendwas im Anrollen ist. Also wir erleben ja auch diese selben Sprachbilder. Die Welle rollt auf Südafrika zu und so. Also ich wollte nur sagen, wir brauchen gar nicht so weit gehen. Es geht doch weiter.
Scheinbar schon. Und das Beispiel China ist interessant, weil wir haben die Lockdown-Politik ja auch copy und gepastet zu uns quasi, ne? Also das war ja auch eine totale Neuigkeit eigentlich in der Pandemiebekämpfung, dass man die Gesunden einsperrt. Das gab es davor nie. Quarantäne war immer für Kranke gedacht. Und jetzt haben wir auf einmal diese Politik, die von der WHO hochgelobt wird und China wird nach vorne gebracht. Ja, das Gesamtbild hinzubekommen. Also China, ich glaube sowieso, das, was die machen, kommt früher oder später jetzt bei uns an oder wird quasi durchgedrückt. Dann stehen uns Ghettos bevor in Städten oder wie soll man es nennen, Sektoren, ja, wie im besetzten Berlin oder im Berlin nach dem Krieg. Also das könnte die neue Normalität werden. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass sie das ein ähnliches Ding vielleicht probieren. Also wir sind ja als Journalisten quasi in der besten Position. Wir sind ja eigentlich diejenigen, die über solche Sachen als allererste berichten müssen. Na, also wenn wir darüber reden, was ist der Stoff, über den wir uns streiten müssen, um Wirklichkeit und Realität irgendwie noch zu erklären und wer liefert diesen Stoff, dann sind wir in der Bringschuld. Ne? Das ist eigentlich eine ganz krasse Situation, in der wir sind, weil wir eigentlich so gut wie wir sind, ist auch der Kenntnisstand der Bevölkerung. Von der Regierung gibt es nichts zu erwarten, von den Mainstream-Medien auch nicht. Und dann wird es auch schon dünn. Ne? Also im Grunde ist das jetzt die Zeit, in der man den Hebel noch umlegen kann, weil sonst arbeiten wir uns Jahrzehnte raus aus dem Schlamassel. Das befürchte ich einfach, dass das passiert.
Also beim Thema Kenntnisstand der Bevölkerung muss ich mal kurz einhaken. Natürlich fühle ich mich auch angesprochen als Publizist. Wir alle arbeiten an dieser Front. Aber wir wissen ja auch eins. Miloš Matušek hat eben von Aufklärung gesprochen. Aufklärung heißt eine Art von Überzeugung, also dass man aufweckt, dass man eine andere Information transportiert. Und transportieren heißt, dass sie auch den Empfänger irgendwie erreicht. Walter von Rossum, ist das nicht Predigen für die bereits Gläubigen?
Ja, das ist das, was ich mich auch gerade gefragt habe. Wer wäre ansprechbar? Also sozusagen die Verantwortlichen sind in einer Zitadelle, leben in einer Zitadelle, da reicht nichts rein. Und die haben uns ja kriminalisiert und pathologisiert, nicht umgekehrt. Also wir waren ja eigentlich immer bereit zu sprechen. Ich erinnere mich ganz am Anfang, also vor über 2 Jahren, da hatte ich wirklich die Illusion, ein paar Politiker sind falsch verständigt oder werden von den Medien gehetzt und man müsste das mal anders diskutieren und anders machen und dann wird das schon wieder werden. Das ist unglaublich kindlich. Also man hat ganz früh angefangen, bestimmte Wahrheiten absolut zu setzen und alle, die gegen diese Wahrheiten sind, zu kriminalisieren und wegzubeißen in irgendeinen medialen Untergrund und die mediale Oberwelt von Faktenschützern und Korrektiv und anderen Zensurtruppen zu schützen. Also wer wäre da ansprechbar? Ich habe den Eindruck, dass insgesamt in der Bevölkerung es eine größere Ansprechbarkeit gibt. Das ist aber eine Daumenpeilung, die ist jetzt nicht empirisch in irgendeiner Weise bestätigt oder kontrolliert, sondern ich habe so den Eindruck, dass da etwas mehr möglich ist, aber auch nicht allzu viel. Ich sehe immer noch Leute mit Maske durch die Gegend flitzen. Von daher, ich sage immer wieder, das Corona hin oder her, man kann die oder die Meinung haben, aber dass die Leute, die meinen, sie wüssten die Wahrheit, sie hätten die absolute Wahrheit, jeden Pluralismus kategorisch ausschließen, und das ist ja jetzt bei Russland wieder genauso dasselbe, das macht mir totale Sorge. Und der Widerstand dagegen scheint mir so minimal, selbst wenn ich irgendwie ein anderes Verhältnis zum Impfen oder zu dem Virus hätte, muss ich doch sehen, dass diese Gesellschaft auseinandergenommen wird auf eine barbarische Art und Weise, zerrüttet wird und dass der minimale Pluralismus, es ist mir ja auch egal, was Herr Lauterbach sagt, solange ich sagen darf, was ich sagen will, aber das ist eben nicht mehr der Fall. Und die Leute ansprechen, ja, irgendwie, ich höre nur, dass jetzt schon der Lastenausgleich für die Impfschäden vorbereitet wird, dass man also, wie man das in 50er Jahren wegen der Flüchtlingsmassen gemacht hat, bestimmte Eigentümer belastet, um die enormen Schäden, die da auf einen zukommen, bezahlen zu können. Und nach dem, was jetzt die Charité-Impfüberwachungstruppe, nicht Pai oder so, sondern eine eigene Truppe, die, ich glaube, 31.000 Menschen nach dem Impfen eng begleitet und festgestellt hat, dass wir mittlerweile fast bei einem von 100 mit schweren Nebenwirkungen sind, also 0,8%, mit bleibenden Schäden, mit Hospitalisierungen und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob diese Leute da noch sprechen wollen, die dahinter stecken.
Henning Rosenbusch.
Die Studie ist ja jetzt schon wieder gefaktencheckt worden sozusagen und hat die auch ein bisschen relativieren können. Ja, auch teilweise sogar zu Recht. Es ist ja bisher nur vorab publiziert, es sind keine Daten da. Das sind schon berechtigte Zweifel, die da Wissenschaftler äußern. Ich muss die aber dann immer fragen, warum machen sie das nicht ansonsten? Es geht halt jetzt, die Kritik ist zum Beispiel, dass die Kontrollgruppe so klein wäre. Und das ist übrigens dann auch das gleiche Problem wie bei den Long-Covid-Studien, mit denen man uns immer diese schlimme Krankheit Long-Covid beweisen wollte. Die sind in der Beziehung genauso so angreifbar, aber hat halt da keiner gemacht, weil es ins Narrativ gepasst hat. Und wenn man da schon Maßstäbe anlegt, dann sollte man das immer gleich machen. Und dann muss ich diese Leute auch fragen, die die Nebenwirkungen immer noch herunterspielen. Anders kann man das nicht ausdrücken. Warum macht man denn nicht ordentliche Untersuchungen? Warum sorgt man denn nicht für ordentliche Daten? Das ist doch das große Problem dieser Pandemie und wird eigentlich seit durchgehend 2 Jahren angeprangert und man ändert nichts daran. Und Das muss doch schon verdächtig machen, sag ich. Ansonsten wollte ich noch kurz ein bisschen zurückspulen und auch zu Milosch. Ich bin schon ganz bei ihm, wenn es darum geht, zu sagen, dass wir nicht mehr viel Zeit haben und dass zumindest gebremst werden muss. Wenn er sagt, dieses Corona-Thema und Putin jetzt auseinander, da, das stimmt schon, natürlich sind zwei völlig grundunterschiedliche Themen, aber irgendwo gehören sie doch zusammen. Ich will darauf hinaus, dass Walter hat es auch gerade eben angesprochen, dass versucht wird, immer mehr diesen politischen Meinungskorridor bei den gerade relevanten Themen einzuengen. Und das haben wir jetzt 2 Jahre aufs Heftigste bei Corona erlebt. Dann, obwohl angeblich die Mehrheit der Bevölkerung gegen schwere Waffenlieferungen ist, scheint auch Putin verstehen, was auch immer man jetzt darunter verbuchen mag, nicht erlaubt zu sein. Und ich bin kein Prophet, wenn ich sage, demnächst wird auch das Klimathema noch weniger zu diskutieren sein als bisher ohnehin schon. Da war ja bisher auch schon das Wort Leugner groß geschrieben, sobald man da irgendwelche Fragen gestellt hat. Und das wird immer weitergehen und man wird Fake News immer mehr bekämpfen und auch uns immer mehr bekämpfen. Davon bin ich überzeugt. Ob man das direkt oder indirekt tut, werden wir sehen. Aber das sind wir dann am Ende wieder bei Shanghai und was da gerade passiert. Es gab heute eine neue Schlagzeile, also diese neue harte Pandemiepolitik wird verteidigt. Parteigremium kündigt an, zitiere die FAZ, dass alle Worte und Taten, die unsere Seuchenschutzpolitik verdrehen, anzweifeln oder zurückweisen, vehement bekämpft würden. Und dann wird Mao zitiert, Beharrlichkeit bedeutet Siegen. Und da denke ich, da müssen wir mal vor die Welle kommen. Also wir müssen uns doch wirklich darauf vorbereiten, sei es über ein Social Credit System, dass du wirklich nur noch mit einer ID ins Internet kommst und eben dann entsprechend bewertet wirst, wenn du auf den falschen Seiten Radio hörst. Oder sei es, indem sie so vorgehen wie bisher, dass sie ja wirklich jetzt offen zensieren, Zeiten zumachen. Es gibt ja auch eine neue Gesetzesinitiative der EU diesbezüglich, die man ja dann wirklich Zensur nennen muss. Zwar nur im Krisenfall, also Gesundheitsnotfall oder Krieg, dass da eben eingegriffen werden kann, was auf gewissen Plattformen veröffentlicht wird. Direkte Vorgabe der EU. Also das ist die Front, an der wir kämpfen müssen, dass wir die Informationsfreiheit irgendwie retten.
Und die WHO bereitet ja auch was ganz Schönes mit diesem Pandemievertrag oder Abkommen oder wie man es nennen will, vor. Etwas, was auch kaum thematisiert wird bis jetzt, aber ihr habt sicher davon gehört, dass gewissermaßen das Regiment über den Modus, Pandemie oder nicht, zentralisiert werden soll bei der WHO und alle Vorbereitungen so getroffen sind, damit, wie man sagt, die langen Anlaufzeiten und die Verluste bei der Reaktion, damit die gar nicht erst auftreten. Also kurz und gut, man möchte ein Gewehr bei Fuß, im wahrsten Sinne ein Gewehr bei Fuß-Regime installieren und die Pandemie auf Knopfdruck wieder einschalten können, und zwar zentral über die WHO.
Das wundert mich zum Beispiel überhaupt nicht. Als Jurist oder auch wenn man in die Geschichte schaut, jede Machtergreifung braucht eine Art von Ermächtigungsgesetz. Die kommt nicht illegal daher, sondern auf legalem Wege. Die Frage ist nur, trifft sie auf einen gesellschaftlich nahrhaften Boden für diese Idee oder eben nicht? Und da muss ich den anderen zustimmen, wenn sie sagen, okay, wir wurden eigentlich mit allen Narrativen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, immer stärker in diese gut oder böse Schiene gedrückt. Also wir sind darauf konditioniert worden, kann man sagen. Also wie viele von uns haben sich kennengelernt, vielleicht 2020 mit dieser Cancel Culture Debatte, diesem Appell, den wir damals mit Gunnar Kaiser gemacht haben. Da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal von Indubio gehört und von dir, Burkhard. Da kamen die Leute zusammen um ein Thema herum, um zu sagen, okay, das ist irgendwie nicht richtig, was da passiert. Die Mechanismen gefallen uns nicht. Es geht gar nicht um den Inhalt, sondern der Mechanismus des Ausgrenzens muss uns zuwider sein. Danach sofort die Covid-Cancel-Culture. Das gleiche Spiel, auch die Mehrheit hat mitgemacht. Und jetzt das gleiche mit Russland. Also irgendwie wurden wir auf diese Kriegsrhetorik wunderbar vorbereitet, würde ich jetzt mal sagen, wenn man ein bisschen rauszoomt aus dieser Situation. Und was wir einfach konstatieren müssen, ist eine beklemmende Enge im Debattenraum. Und ja, ein bisschen defätistisch muss man auch sagen, 85% der Leute haben einfach mitgemacht. Und die werden jetzt lernen, aber durch Erfahrung auf dem schmerzhaftesten Wege. Und wie viele davon dann noch fähig und in der Lage sind, aktiv an einer Zukunft zu bauen, weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass das Letztgenannte von mir das ist, was wir jetzt machen müssen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass wir die 85% umkehren zu einer Mehrheit für uns. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern wir müssen schauen, dass diejenigen, für die all diese Sachen, die wir jetzt besprechen, ne, Debattenraum und Diffamierung, ne, da können wir Stunden reden, aber das ist ein bisschen larmoyant auch wahrscheinlich für den Zuschauer. Der kennt das alles seit 2 Jahren. Ich glaube, was die Leute jetzt interessiert ist, wie können wir an neuen Strukturen bauen, damit wir nicht wieder in diesen Mist hineinfallen. Oder wenigstens die, die es verstanden haben, in Strukturen leben, wo sie dem direkten Eindruck dieser Aggression entzogen sind.
Heißt das, dass es eine gesamtgesellschaftliche Versöhnung geht oder dass wir, die Betroffenen dieser Ausgrenzung, andere Strukturen aufbauen, also autonome Strukturen, mit denen wir weiterleben können und wir weiter senden können, also Server haben, die nicht abstellbar sind und
Ich meine zuerst mal Letzteres, aber das schließt eine Versöhnung nicht aus. Also irgendwie müssen wir mal wieder klarkommen miteinander. Aber erstmal würde ich sagen, ja, save your ass, ja.
Und in der Hinsicht kann ich nur sagen, ich arbeite gerade an einem Buch über unsere Parallelgesellschaft, soll das heißen, jetzt im Arbeitstitel. Und ich bin total verblüfft, wie viel Alternativen unterwegs sind. Und ich meine jetzt nicht Alternativen, wie es sie immer schon gegeben hat, sondern also wirklich Arbeit an Gegenstrukturen von alternativen Geld und Gemeinwirtschaft und anderen Krankenhäusern und eigener Energieversorgung, plus eigenen Medien, die eben nicht gelöscht werden können und so weiter. Es ist sagenhaft. Ich habe gedacht, also man kann so ein paar Punkten, also zum Beispiel bei den Medien sehen, wie schnell sehr kompetente Plattformen da entstanden sind. Nicht mal unbedingt von Journalisten ins Leben gerufen oder im Leben gehalten. Von allen möglichen Leuten, die sich kundig gemacht haben und die ihr Publikum haben und die großenteils hochqualifizierte Beiträge bringen. Es ist ungeheuer viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr anderen da was von gehört habt oder mitbekommen habt. Ich habe davon sehr wenig mitbekommen und bin jeden Tag total erstaunt.
Und es ist nicht nur eine Frage der Quantität, sondern ich stelle fest, dass eine ungeheure seelische Energie in diesem ganzen Bereich drinsteckt. Ich erlebe es durch die Reaktionen auf diesen Podcast. Und weil Milosch gerade sagte, 85% haben aber doch mitgemacht. Das ist natürlich das, was uns am wehesten tut, weil es bedeutet, nur 15% sind aufgewacht. Die mögen zwar diese 15% ungeheuer aktiv sein und wie gesagt, auch ich erfahre das und sonst würde auch das Radio, was wir demnächst hier betreiben werden, gar nicht sich finanzieren lassen. Aber letztlich ist die Sache zweischneidig mit der psychischen Energie, denn ich merke auch eines, bei denen, die mitgemacht haben, da wirkt ein Mechanismus, ich würde sagen, die haben so viel in ihre Angst investiert, dass da eine Umkehr auch schwierig wird.
Das, glaube ich, hat mal Dietrich Bonhoeffer so schön beschrieben, dass er gemeint hat, es ist eigentlich ein Problem, der, er sagte, er nannte es Dummheit, aber ich finde das bessere Wort ist Verblendung. Also bring mal jemanden aus einem Verblendungszusammenhang heraus, an dem sein Ego hängt. Das ist völlig unmöglich. In so einer ego-getriebenen Gesellschaft, wir machen alles, damit man sich irgendwie aufplustert dem anderen gegenüber, ob das akademische Titel sind oder irgendwelche Instagrammable Fotos oder Reichweiten oder es ist eine dauernde Status-Onanie in unserer Gesellschaft da. Und gerade diejenigen, die auch den Diskurs bestimmen, also Intellektuelle, sind da mega anfällig dafür, sobald sie über irgendein Titelchen verfügen, denken sie schon, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und da einfach wieder über den Schatten springen und dann letztendlich zuzugeben, okay, man hat nicht nur bei allem mitgemacht, man hat auch noch mit Scheinargumenten oder es kommt ja nie was zurück. Ne? Also ich wurde die letzten 2 Jahre nie mit irgendwas konfrontiert, wo jemand mal gesagt hat, Herr Matuschek, Sie machen es vielleicht nett, aber schauen Sie sich einfach mal das und jenes an. Sie irren. Ne? Also irgendwo, wo man sagen müsste, okay, verdammt, der hat jetzt einen Punkt, da habe ich was falsch gemacht. Sehe ich nicht, kommt auf mich nicht zu. Es wird einfach entweder gar nichts gesagt oder man macht einfach weiter. Und da muss man sagen, die wissen natürlich, dass wir sie sehen und sie sehen uns auch. Und ich sehe diese neuen Strukturen aber auch, die viele vielleicht noch nicht sehen da draußen, also die so, sagen wir mal, aus dem Mainstream kommen, die können sich eben vielleicht nicht unbedingt vorstellen, dass es schon eine andere Medienkultur gibt, dass es andere Formen gibt, wie man Filme produziert, was ich jetzt gerade erlebt habe, dass man nicht nicht immer von oben nach unten denken muss, sondern dass man es umdrehen kann. Also dieses Graswurzelhafte, was ein bisschen so nach Grün in den 80ern klingt, ich gebe es zu. Aber gerade in der Schweiz zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, da gibt es eine tolle Webseite, ich nenne die einfach mal graswurzle.ch. Das sind lokale Gruppen in Tausenden von Gemeinden, die sich über alternative Bildung, alternative, sagen wir mal, Landwirtschaftsstrukturen, alternative Medien einfach Gedanken machen. Die bauen an einer neuen Welt. Die brauchen nur Vernetzung. Das ist wie eine Art von unterschwelliges Pilzsystem, so ein Netzwerk einfach, ne? Und ich glaube, wenn wir diese Netzwerkstrukturen in den Menschen, dieses Denken in Hilfe und Gegenhilfe und am gleichen Strang ziehen, wieder wecken, dann entsteht ein unglaubliches Potenzial, weil die Leute stehen dauernd im Bannstrahl dieser hierarchischen neofeudalen Denke. Da werden wir jetzt alle durch diesen gleichen Kakao wieder neu durchgezogen. Und das finde ich einfach gesamtgesellschaftlich arm, dass wir uns da noch nicht herausgearbeitet haben. Und das müssen wir jetzt tun, glaube ich.
Milosz, aber was mich in der Russland-Sache jetzt wirklich nochmal umgehauen hat, ich habe gedacht, also Corona ist dieser mit blutigem Schaum bewährte Gesinnungsjournalismus nicht mehr zu toppen. Das ist jetzt der Fall. Also ich habe so viel Wahnsinn, habe ich überhaupt noch nie gehört oder gesehen. Ich habe mit meiner Freundin die Vereinbarung, dass wir die Tagesschau aufzeichnen und bei Alkohol- und Drogengenuss konsumieren und sonst gar nichts mehr, weil ich fühle mich vergiftet und kürzlich habe ich sie betrogen und habe 10 Minuten hart, aber fair gesehen. Das war Strafe genug. Danach habe ich versteinert und vergiftet auf dem Sofa gesessen und in die Luft geguckt. Was da Leute von sich geben, also von Michel Friedmann über den früheren Innenminister Baum und sonstige, ist immer dieselbe Garnitur von Irren. Aber worauf ich hinaus will, ist, es müsste doch einfach dem Dösten auffallen, dass das, wie immer man Putin jetzt findet oder Russland findet und diesen Krieg findet, dass das eine irrsinnige Form der Propaganda ist, die diesem Krieg jede Rationalität verwehrt. Wir können gar nicht über diesen Krieg reden, wir können über Putin, der Mörder, Massenmörder, was er alles gemacht hat. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, er hat vielleicht auch Blödsinn gemacht, aber es geht um ganz bestimmte Gründe und die sind in 3 Sätzen zu nennen und ich finde, die sind vollkommen diskutabel. Stattdessen wird irgendwas gelallt von einem Typ, der das Zarenreich wiederherstellen will und der irgendwie macho-mäßig nochmal so richtig auftreten will. Ich weiß nicht, was ich für einen Quatsch bis jetzt
zusammengelesen habe. Sag doch mal 3 Gründe, wenn du schon dabei bist.
Naja, das eine ist natürlich die Entmilitarisierung der Ukraine. Darum bettelt Putin eigentlich seit 15 Jahren. Das ist ungefähr das Selbstverständlichste, was es in der globalen Geopolitik gibt, dass man Sicherheitsabstände einhält. Wir haben schließlich 20 Jahre lang am Hindukusch unsere Sicherheit verteidigt, also die Deutschen, und dabei eine Menge Afghanen wahrscheinlich gekillt. Und nie hat ein Afghane uns was getan, aber jedem hat eingeleuchtet, dass wir hier unsere Sicherheit verteidigen müssen. Und dass Putin sagt, den die NATO jetzt auch noch bis Ukraine und Georgien vordringt.
Das war so ein Bullshit-Satz von, ich glaube, Peter Struck, dem damaligen Verteidigungsminister. Ne?
Ja, aber das hat ja als Argument gereicht. Niemand hat je gefragt, hat uns hier in Afghanistan angegriffen. Und das hat funktioniert. Also das Sicherheitsdenken hat eine bestimmte Logik. Wir brauchen jetzt an Kuba zu denken und so weiter. Wer in bestimmte Nähen kommt, wegen Vorwarnzeiten und so weiter, der bricht ein Tabu und das wird gebrochen. Und die USA haben nun mal vorher, ich weiß nicht, 3 Abrüstungsverträge von sich aus gekündigt. Herr Zelensky hat gesagt, er will jetzt die Atombombe bauen im Februar dieses Jahres und hat dafür tosenden Applaus von der NATO bekommen. Und von den bevorstehenden Angriffen um Donbass wissen wir auch Bescheid. Also Putin hat gesagt, es geht um diese Sicherheitssachen. Das hieß für ihn mittlerweile Entmilitarisierung der Ukraine. Vorher hätte er das auch noch zum kleineren Preis gemacht. Und die Entnazifizierung, und da ist sehr viel dran. Es wird ja immer behauptet, ja, was für ein Quatsch. Und also der Gipfel der Unanständigkeit dieser Verzerrung ist, dass wenn ein Auschwitz-Überlebender stirbt, wird im Moment sterben dauernd welche, dann kommt das sofort in die Tagesschau und dann wird sofort ein Bezug zur Ukraine hergestellt. Da kommt auch ein ukrainischer Jude. Fällt unter den Tisch, dass Auschwitz von Russen befreit worden ist und dass der schlimmste Antisemitismus unter anderem in der Ukraine gewütet hat, und zwar durch Ukrainer. Also jetzt die Auschwitz mit Putin in Verbindung zu bringen, ist eine widerwärtige Form von Geschichtsklitterung. Aber es geht nur noch um irgendwas draufhauen. Wir hören ja seit 20 Jahren, dass Putin die fabelhafte russische Demokratie demontiert, die Herr Jelzin hinterlassen hat. Was muss das mal für eine Demokratie gewesen sein? Und diese ganze Irrationalisierung, dass es ein irrer Typ wäre oder sowas, über dieses Riesenland wissen wir nichts, außer dass es einen Präsidenten hat, der furchtbar ist. Und das ist eine Katastrophe.
Also wir haben ja einen Reflex, ich glaube wir alle, der lautet, wir sind so lange von unseren Kollegen in den Mainstream- und Altmedien gefoltert worden, dass wir einfach aus Reflex sagen, nehmen wir mal ungefähr das Gegenteil, dann wird es schon stimmen. Und das hat bei Corona gestimmt. Es hat insofern gestimmt, dass wir ja auch gar nichts wissen müssen von Viren. Wir müssen nichts von Intensivbetten und Statistiken wissen. Im Grunde reicht es zu sehen, wie gecancelt wurde, wie das Reden zweifelhafte Eckchen an der ganzen Thematik schon von vornherein verboten und mit Strafe belegt wurde, da kann man als Nichtkenner der Materie eigentlich schon sicher sein, da stimmt was nicht. Das ist jetzt bei der Ukraine tatsächlich genauso wieder der Fall oder noch schlimmer.
Ja, es ist schlimmer.
Henning.
Es ist schlimmer. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich bin ja ein bisschen mehr auf Twitter unterwegs, weil es ist ja sehr interessant. Da sind ja doch viele Leute ansprechbar und diskutieren auch mal. Und da lernt man viel über diese Menschen manchmal. Also es gab eine Auseinandersetzung mit einer Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungsausschuss, mit der Frau Guiraud. Und zwar, Guiraud war auf Bild und hat sich dort geäußert und hat dann auch dazu getweetet. Nichts Schlimmes, ja. Sie meint, der ungerechteste Frieden ist besser als der gerechteste Krieg. Ich finde, darüber soll man noch reden dürfen. Und ja, es ist nicht nur schlimm, wie darüber, also sie versucht gar nicht inhaltlich drauf einzugehen, sondern sie dreht es so hin, als ob Frau Guiraud sagen würde, sie wolle die Ukraine auslöschen, hat sie geschrieben, auslöschen. Und das ganz Schlimme dran noch, und da geht's, glaube ich, weiter noch als früher. Sie markiert den Arbeitgeber Unibonn mit einem Ad, also dass der auch wirklich immer benachrichtigt wird, wenn da jemand Like drückt oder retweetet und das auch mitbekommen soll. Und da sind wir dann schon wieder in ganz anderen dunklen Zeiten deutscher Geschichte angekommen, aus meiner Sicht. Also solche autoritären Reaktionen von der FDP-Politikerin kommen, dann, ja, autoritär ist, glaube ich, das Gegenteil von liberal, oder?
Also wenn gewählte Politiker wissenschaftlichen Institutionen Tipps geben, welche Leute sie grundsätzlich anstellen sollten, dann haben wir ein interessantes politikwissenschaftliches Thema, oder? Über die Frage, wer ist eigentlich souverän? Und ich finde toll, was Frau Guiraud macht und bin da ganz bei ihr. Das ist für mich einer der Lichtblicke in dieser aktuellen intellektuellen Szene, die wir gerade sehen. Und insofern, ja, es geht gerade in keine gute Richtung. Aber wir können darüber viel lamentieren. Ne? Das ist im Grunde eine, ich weiß nicht, ob unsere Hörer das noch hören wollen.
Ja, ja, dafür sind wir da, Milos. Und auch dein Film ist dazu da, immer wieder diese Dinge ins Bewusstsein zu rufen, vielleicht auch nur ins Gedächtnis zu rufen, weil man es ja eigentlich schon gewusst hat. Aber es ist ganz wichtig, dass wir auch ein in diesem Selbstverständigungsprozess Gefühl dafür kriegen, wie viele sind wir, wie stark sind wir, wie stark sind die Bindekräfte in unseren Gruppen. Man hat ja auch gemerkt, dass zum Beispiel die, ich will nicht sagen Community, aber vielleicht doch die Corona-Community durch das Thema Ukraine drohte, gespalten zu werden. Vielleicht ist sie es nicht, aber es gab schon Ansätze dazu und das war schon interessant, weil Henning gerade Twitter erwähnt hat. Kennt ihr Lips of TikTok? Sagt euch das was? Es gibt da einen Account, Lips of TikTok, der eigentlich diese typischen linken Geschwätzformeln in Amerika aufgreift und darstellt, verhonepiepelt, ein bisschen wie Argo-Nerd eigentlich auch, ohne großen Kommentar, einfach das nur zeigt, wie manche Menschen denken und wie verquer das ist, was sie denken. Und dann kommt die Washington Post daher und findet es ihre journalistische Aufgabe, den Macher oder in dem Fall die Macherin, glaube ich, dieses Accounts ausfindig zu machen mit Namen durch technische Recherchen und in der Zeitung zu veröffentlichen. Also das zum Thema Arbeitgeber benachrichtigen und so weiter, da ist ja auch eine Grenze, nicht? Wenn also jemand, der auf Twitter unter Pseudonym seit vielen Jahren eine große Audience aufgebaut hat, dann bloßgestellt werden soll.
Ich habe letztens einen Vortrag gehört von Peter Kullen, der ist Internist in Münster, Professor, und hat sehr kritische Sachen da zur Impfung und so weiter von sich gegeben. Und er hat am Schluss gesagt, Leute müssen uns klar machen, dass wir müssen alles dagegen unternehmen. Aber wir Alten müssen das machen. Die Jungen werden total fertig gemacht von den Institutionen. Und uns Alten kann nicht mehr so viel passieren. Ich sag mal, es gibt noch eine Restlebenszeit und so weiter. Aber es gibt weder in den meisten Fällen keine Familie mehr zu ernähren oder keine Karriere mehr aufzubauen oder irgendwie sonst was. Das hat mich total erschüttert. Und es stimmt ja auch, also sozusagen, die Opposition ist, die führenden Köpfe sind schon etwas in die Jahre gekommen und alle Leute, die noch in Institutionen hängen, also Professoren und so weiter, alle, die jünger sind, Michael Mayen, der Name fiel vorhin, könnte da ein Lied von singen, die werden fertig gemacht, also auf unglaubliche Art und Weise, und das ist eigentlich eine Bankrotterklärung.
Das ist so das Phänomen, dass die Reihen fest geschlossen, ne? So quasi jeder, der noch auffällt, so quasi, da blinkt noch was, jemand biegt noch irgendwie ab oder bringt eine Buntheit rein, okay, die Person muss dann sofort ausgetauscht werden und gegen den Einheitsbrei-Stellvertreter ausgetauscht werden. Dieses Gefühl habe ich, da geht so ein Scharnier um und eine unsichtbare Hand kommt raus, greift die Person, zerrt sie in den virtuellen Hauseingang und dann geht die Kerkertür zu, ne? Also so nach dem Motto, gab's nicht, gibt's nicht. Also ja, so sieht Kommunikation im Krieg aus und das haben wir eigentlich schon länger. Und hier in der Südschweiz, im Tessin, gibt's bald ein schönes kleines Seminar mit ja vielen Germanistikprofessoren über Hermann Hesse und Stefan Zweig und deren Briefwechsel in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Also das ist, glaube ich, auch interessant, sich wieder an diesen Parallelen ein bisschen zu orientieren, weil die Muster der Kommunikation, ich will nicht sagen die Muster der historischen Parallelen, aber die Muster der Kommunikation sind dieselben. Und ich glaube, da können gerade junge Leute, die viele vielleicht verloren geben, ich würde die nicht verloren geben, ich würde eher die Millennials verloren geben, also die so um die 35, 30, 40, 45 sind, und einen großen Teil der Babyboomer verloren geben. Aber so die sperrigen Älteren und gerade die ganz Jungen, da glaube ich, ist eine gewisse Generationenallianz möglich. Weil auch für diese jungen Leute, es gibt für die keine Mentoren mehr. Das haben wir auch in unserem Film ein bisschen mit drin. Sorry, wenn ich ihn nochmal erwähne, aber wir haben eine ganz tolle Künstlerin interviewt, Mary Bauermeister, die auch gesagt hat, ja, die Jungen haben keine Perspektive mehr. Religion hat abgewirtschaftet. Die suchen Ekstase und ein bisschen Drogenexzesse. Und letztendlich ist da ein riesen nihilistischer Strudel zu bemerken. Und die haben keine Vorbilder, an denen sie sich groß orientieren können, außer irgendwelche Stars, die mal mit dem Hintern wackeln und dafür Millionen kassieren auf Instagram. Da ist eine gewisse Suche nach Mentorenschaft da. Und ich glaube, da können viele Ältere eine ganz tolle Rolle finden. Und ich würde mir das wünschen, dass auch Generationen wieder voneinander lernen. Weil ich glaube, auch frühere Bewegungen, jede Bewegung hat mal gute, mal schlechte Seiten. Aber ich denke mal, viele der Älteren können sich an die Bewegungen der 70er und 80er vielleicht erinnern. Und da kann man ja bestimmte Sachen da rauskopieren, was gut funktioniert hat, und vielleicht das unterlassen, was nicht so gut funktioniert hat.
Henning, wie siehst du das mit den Generationen und wie siehst du das mit unserer Zukunft und wie siehst du das überhaupt von deinem schwedischen Exil oder von deiner schwedischen Warte aus betrachtet? Ich meine, du sprichst ja immer so nüchtern und sachlich über diese Dinge. Ich mag das sehr und wir alle sind eher emotional aufgeladen. Glaubst du, das geht jetzt einfach so weiter und wir werden einfach in den nächsten Corona-Viren-Wahnsinn schlittern? Im Herbst oder vielleicht schon früher?
Ich befürchte, es geht an allen Fronten so weiter und ich denke sogar ausfindig gemacht zu haben, wohin uns das führen soll. Und da müssen wir uns auch alle davor schützen. Es geht am Ende darum, immer mehr Angst zu verbreiten. Und ja, um den berühmten Satz, die Krise muss genutzt werden, den haben ja auch verschiedene Leute schon in den Mund genommen, auch in Bezug auf die Corona-Krise. Und das ist ja letzten Endes das, worüber auch viel gesprochen wird, was man eben am Horizont sieht, dass hier eine Umgestaltung der Gesellschaft, des Lebens stattfinden soll. soll. Es wird uns auch durch die regierenden Politiker immer mehr mitgeteilt, ob es im Wahlprogramm steht oder jetzt auch im Koalitionsvertrag oder was die EU gerade im Hintergrund alles anstellt, Gesetzesvorlagen. Stichwort HERA, das ist sowas Ähnliches wie der WHO-Pandemievertrag, der vorhin angesprochen wurde. Das ist zwar etwas im Moment in den Hintergrund geraten, was ich eher als gutes Zeichen deute, weil eigentlich sollte das im ersten Quartal 2022 an den Start gehen. Und da gab es auch Widerstände. Also da wurden Diplomaten in Brüssel zitiert, ungenannt. Also der Name wurde nicht genannt, aber die haben gesagt, das ist ein Staatsstreich, was hier vorbereitet wird. Es soll da eben auch wieder eine Institution gegründet werden, die sich über die Verfassungen der Länder der EU stellt.
Und die soll HERA heißen. Sag doch mal in zwei Worten, worum es da geht.
HERA ist so eine ähnliche Institution, soll da geschaffen werden wie bei der WHO. Und zwar hat sich da Berlin und unter anderem Solna bei Stockholm beworben. Also auch Schweden wollte diese Institution im Land haben, in der Nähe der Seuchenschutzbehörde der Europäischen. Die ist nämlich in Solna. Und da soll es darum gehen, dass ein EU-Epidemiologe sich künftig ja als oberster Epidemiologe der EU...
Fauci Europas.
Genau, praktisch die Pandemiepolitik vorgibt, so unterschiedlich die Länder und die Gesundheitssysteme auch sind und so unterschiedlich, wie wir jetzt nach 2 Jahren gut wissen, die Wellen in den verschiedenen Ländern auch sind. Also das ist ja mittlerweile bekannt und das war nicht gut, dass es da so viele unterschiedliche Wege gegeben hat. Ich glaube auch mit dem Schwedischen, da gab es ja diese Woche auch, wenn ich das mal kurz erwähnen darf, weil das finde ich schon was Besonderes. Die WHO hat hochoffiziell bekannt gegeben, wie viele Tote es gab. Das konnte man dann bei uns in den Mainstream-Medien auch lesen. Irgendwie 15 Millionen Tote haben sie Covid zugeschrieben. Aber Schweden hat mal wieder in dieser Statistik, es ging eben auch um Übersterblichkeit, also es ging nur um Übersterblichkeit, man hat sich angeschaut in den beiden Pandemiejahren 2020, 2021, wie viele Menschen mehr gestorben sind, als zu erwarten gewesen wäre. Und da kam man zum Ergebnis, dass Deutschland doch schlechter gefahren ist als Schweden mit einer doppelt so hohen Übersterblichkeit. Also es gibt noch ganz andere, schlimmere Länder, selbstverständlich, aber eigentlich wieder ein Beleg dafür, dass diese ganzen Maßnahmen, die es halt hier nie gab, was ich immer wieder betone, mag ja noch unvorstellbar sein für Deutschland, also es gab hier nie einen Lockdown und trotzdem ist Schweden, was die Gesamtzahl der Toten und wir wollen doch bitte nicht unterscheiden, ob da jetzt jemand an Corona stirbt oder an einem unbehandelten Herzinfarkt, ist Schweden besser gefahren und die Bevölkerung, das kann ich aus erster Hand bestätigen, ist in einem psychisch viel besseren Zustand als in Deutschland. Das kann ich auch mittlerweile vergleichen, weil ich jetzt mal wieder ein bisschen in Deutschland gewesen bin.
Wo ich von Ärzten höre in Deutschland und auch in der Schweiz leider, dass sie so viele Beruhigungsmedikamente verschreiben wie noch nie. Es ist unfassbar, wie die Menschen nervlich zu Fuß sind. Ich glaube, dein Wort, Walter, ist immer zerrüttet.
Ja, genau. Mich würde Milos, der hat mal irgendwann gesagt, das hat mich sehr erschüttert, jedes Mal, wenn er nach Deutschland käme, also in der Corona-Zeit, dann würde bei ihm das Frösteln ausbrechen. Ich war einfach zu wenig im Ausland. Und jetzt sagt der Henning, der von Schweden aus Deutschland sieht. Was siehst du denn, wenn du jetzt nach Deutschland kommst?
Also ich war nur sehr kurz und hier habe ich halt natürlich Kontakt mit Schweden gehabt oder mit kritischen deutschen Schweden ist auch, das kann ich mittlerweile auch aus erster Hand, wenn man es mal so daher behaupten, regelrecht überfallen worden von Deutschen. Also Immobilienhändler haben hier von 50-70% deutschsprachigen Interessenten gesprochen. Und
das ist wie in der Schweiz. Alle, die noch können, verkaufen in Deutschland und wollen weg.
Ja, also es ist wirklich, gerade in Südschweden hat sich das konzentriert. Da sind jetzt wirklich sehr, sehr viele Deutsche und auch viele Familien, vor allem mit Kindern, die ihre Kinder dem Ganzen nicht aussetzen wollten in Deutschland weiterhin. Und auch immer noch kommen Menschen nach Schweden. Also auch nicht nur aus den deutschsprachigen, also schon aus ganz Europa auch, aber vor allem aus den deutschsprachigen Ländern. Also diese Fluchtbewegungen gibt es übrigens auch in den USA. Und nenne ich es jetzt mal so, da geht es Richtung Florida und Texas. Also auch interessant, die gehen da weg von den sehr geschützten demokratischen Staaten. New York und Kalifornien verlieren und geht Richtung Texas und Florida. 2 Länder, die Texas seit, glaube ich, 2021 kaum noch Maßnahmen bis keine und Florida eben schon seit September 2020 keine Maßnahmen mehr, kein Lockdown, keine Maskenpflicht.
da in Richtung Schweden liegt ein deutsches Bundesland namens Schleswig-Holstein. In dem wird heute gewählt übrigens. Und man muss ja sagen, wählen ist auch ein komischer Akt geworden, nicht wahr? Also die CDU steigt jetzt, die SPD sinkt wieder, Frau Schwesig ist möglicherweise bald weg. Aber wählen nützt auch nichts. Zur Heilung all der Schmerzen, die wir hier erörtern und haben, ist es eigentlich egal, ob Ampel oder Rot oder Grün oder Blau oder was auch immer. Es nützt nichts.
Ich würde mir so einen permanenten Verfassungskonvent wünschen, statt der nächsten Wahl. Also einfach ein permanenter Aufarbeitungsprozess mit den Bürgern. Ich glaube, das wäre viel effektiver für den Zusammenhalt als eine Pseudowahl. Und vielleicht können wir die initiieren, ne? Also das wäre irgendwie vielleicht noch ein Hebel, den man machen könnte und sagen, okay, wenn die Politik sich der Aufarbeitung verweigert und Wählen nichts bringt, müssten wir eigentlich eine Art von Schiedsgerichtsverfahren, ne? Ein privates Gericht anrufen und dazu Regierungsvertreter oder regierungsnahe Experten einladen und sagen, okay, lasst uns mal alles nebeneinander hinlegen und ja, einfach von uns frei gewählte Richter, auf die wir uns einigen können, vertrauenswürdige Menschen, damit beauftragen, sich die Sachen anzuschauen. Das wäre für mich eine der Dinge, die es zu tun gäbe. Aber Wahlen, ich muss ehrlich sagen, ich bin da der Schlechteste, den man fragen kann. Ich habe wirklich die letzten Jahre nicht mehr gewählt.
Aber ich habe gerade einen Satz von Miloš Matušek gelesen in dem Zusammenhang. Ist Karl Lauterbach schon auf der Flucht? Fragezeichen.
Ich weiß es nicht. An seiner Stelle würde ich mir wirklich Gedanken machen. Also es ist sehr ernst. Wir lachen ein bisschen drüber, aber im Grunde das, was wir erleben, ist Rechtsverweigerung. Bürger haben ein Problem und haben ein Rechtsschutzinteresse, wenden sich an unabhängige Gerichte und was sie bekommen, ist keine evidenzbasierte Wissenschaft mehr oder keine evidenzbasierte Rechtswissenschaft mehr. Auch Gerichte sind so eine Art Wahrheitsscharnier, ne? Eine Stelle, an die man sich wendet und die nach einem eigenen Verfahren die Wahrheit erkunden will. Aber die gehen ja schon nicht tiefer, als dass sie sagen, ja, das RKI sagt dies, das RKI sagt jenes. Wir sind losgelöst von der Evidenz und damit hängt die ganze Story dauernd in der Luft. Wir hängen in der Luft. Wir können nur darauf warten, dass es einen Moment gibt, in dem sich die Gelegenheit bietet, dass wir dieses ganze Ungetüm grounden, ja, also quasi auf den Boden zurückbringen, in dem die Schwerkraft wieder einsetzt.
Die Schwerkraft soll wieder einsetzen und Verschwörungstheorien von heute sollen Nachrichten werden. Ein bisschen was wurde das auch gerade geleistet in Schleswig-Holstein, denn die Bild-Zeitung hat gestern berichtet, dass diese famose Stiftung, die für die schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Schwesig da diese ganze Pipeline-Politik gemanagt hat, diese Stiftung, die wurde von wem geführt? Von einem Mann, der direkt dem Kreml quasi unterstand. Stand. Und ja, damit ist eigentlich alles klar. Das war Kontrafunk am 8. Mai 2022. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Miloš Matušek, Henning Rosenbusch und Walter van Rossum. Ganz herzlichen Dank, liebe Hörer, für Ihr Interesse und bis zum nächsten Donnerstag.